Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Deutschland kann ganz schön unterschiedlich sein. Das merkt man schon, wenn man durchfährt und mal genau hinschaut. Genau das hat Journalist Julius Tröger gemacht. Er ist auf der längsten Bahnstrecke in Deutschland unterwegs gewesen, zwischen Berlin und München. Die führt durch 8 Bundesländer und viele sehr unterschiedliche Regionen. Und die hat Julius miteinander verglichen, und zwar in seinem Buch 1000 Kilometer Deutschland, Daten, Fakten, Gegensätze auf der längsten Bahnstrecke. Da schauen wir jetzt mal gemeinsam mit ihm rein. Moin Julius.
Moin Sebastian.
Du fährst wahrscheinlich gerne Bahn, oder?
Eigentlich schon, ja.
Das ist eine extrem lange Strecke, die du gefahren bist, ja. Von Berlin nach München, aber nicht die schicke Neubaustrecke, wo man relativ schnell fahren kann, sondern die, die eigentlich einmal so halb durch Deutschland fährt und ewig lang braucht. Wie lange braucht die?
Normalerweise 8 Stunden, aber mit Verspätung, wie man es eben von der Bahn so kennt, habe ich 9 Stunden gebraucht.
Mal ehrlich, die fährt keiner, so wie du sie gefahren bist, oder? Also dafür ist die gar nicht gedacht.
Ja, ja, also komplett fährt die, glaube ich, keiner durch. Aber ich bin die tatsächlich selber schon oft gefahren, weil das auch die Strecke ist, die nach Stuttgart eben fährt. Wenn man nach Stuttgart fahren möchte, nach Mannheim, in diese Gegend, fährt man dort eben auch. Oder auch nach Frankfurt. Ich komme eben aus der Nähe von Stuttgart, aus Süddeutschland. Und meine Frau kommt aus der Nähe von Frankfurt. Also kenne ich die Strecke schon. Ich bin sie aber nie ganz durchgefahren.
Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt dich mal in den Zug zu setzen und mal zu gucken, wo der so lang fährt?
Na, also die Ursprungsidee kam von einem anderen Projekt, das ich für die Berliner Morgenpost gemacht habe, für die ich früher gearbeitet habe. Und dort haben wir Daten entlang einer Buslinie visualisiert in Berlin und haben eben dann gezeigt, wie unterschiedlich Berlin ist entlang einer Buslinie. Und habe mir dann gedacht, das können wir doch auch mal für ganz Deutschland machen. Und dann habe ich mir eben viele Daten angeguckt und welche Bahnlinie am besten passen könnte. Und dann habe ich einfach die Linie 11 entdeckt. Das ist die Linie, die du gerade angesprochen hast. Und das ist eben die längste Strecke in Deutschland.
Wo fährt die überall durch? Ich glaube, 8 Bundesländer touchiert die quasi, ne?
Genau, also die fährt eben durch Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, also hat tatsächlich fährt durch viele, also durch 8 Bundesländer durchkreuzt, verbindet eben mit Berlin und München so zwei der größten Städte in Deutschland, fährt durch Stadt und Land, fährt durch Ost und West und deckt so eben so ein bisschen das unterschiedliche Deutschland ab.
Jetzt bist du diese Strecke gefahren, also einmal real, physisch, aber auch quasi dann nochmal virtuell und hast Daten entlang der Strecke gesammelt. Was hat dich da so am meisten überrascht? Also welche Unterschiede sind dir da so am meisten aufgefallen?
Also wenn man Berlin und München direkt, also den Startbahnhof und den Endbahnhof, die Gegenden miteinander vergleicht, sieht man eben zum Beispiel, dass sich die Arbeitslosigkeit vom Anfang zum anderen Ende der Strecke halbiert. Das ist, ja, kann man sich denken, Berlin, Klischee, arm, aber sexy. Aber eine Sache hat mich dann doch interessiert oder fand ich dann doch relativ interessant, dass in Berlin gilt ja als Stadt der Zugezogenen. Also ich selbst als Schwabe und
der Klassiker, ne? Wenig beliebt in Berlin aus ich weiß gar nicht aus welchen Gründen auch immer.
Ja, frage ich mich auch. Wir werden unter anderem auch für die Gentrifizierung verantwortlich gemacht. Aber
als wärt ihr das alleine, ja.
Genau. So, aber man sagt es ja öfters, ne? Also Zugezogene in Berlin, das stimmt aber gar nicht. In München leben deutlich mehr Zugezogene. Also, ist München sozusagen die Hauptstadt der Zugezogenen?
Ja, das sind Dinge, die man tatsächlich irgendwie nicht denkt. Und dann gibt es ja noch so ein Ding, irgendwie Berlin ist so die Touristenhochburg so gefühlt, weil ne, Hauptstadt und die ganze Welt kommt her und alle gucken sich das Brandenburger Tor an. Stimmt das denn auch nicht?
Genau, das stimmt tatsächlich auch nicht. Also bei Inlandstouristen schon, also wenn man die ganzen Klassenfahrten und so und Studienreisen aus Deutschland mitrechnet, sind natürlich dann mehr Touristen in Berlin. Aber Auslandstouristen, Touristen aus dem Ausland, sind in München deutlich häufiger. Das liegt halt unter anderem wirklich auch am Oktoberfest.
Wie oft bist du jetzt mit dieser Linie gefahren, mit dieser Linie 11, also die komplette Strecke? Bist du die mehrfach gefahren?
Die bin ich nur einmal gefahren tatsächlich, also einmal komplett durch, genau. Und zwar direkt nachdem sie aufgemacht hatte, habe ich mir ein Ticket gekauft und als einer der ersten bin ich die dann gefahren. Ich hatte ja davor schon die Daten vorbereitet, kannte die Strecke schon den genauen Verlauf und bin sie eben dann gefahren. Und das war eigentlich auch so ganz interessant, weil ich habe eben viele Daten und viele spannende Daten entlang der Linie schon im Hinterkopf gehabt und konnte das dann einfach manchmal ganz gut verknüpfen.
Und du hattest eine Stunde Verspätung, hast du eben schon gesagt.
Genau.
Ja. Wie war denn die Fahrt sonst? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, du hattest schon so ein bisschen die Daten im Hinterkopf und konntest so ein bisschen was sehen. Was ist dir denn jetzt so aufgefallen, während du aus dem Fenster geguckt hast? Oder vielleicht auch, Ja, was die Menschen angeht, die im Zug dann selbst zugestiegen sind oder neben dir gesessen haben.
Zum Beispiel hatte ich mir die Namen angeguckt. Ich habe das Telefonbuch, ich habe alle Daten aus dem Telefonbuch und kann eben so sagen, wo Leute mit welchem Nachnamen in Deutschland leben. Und dann ist mir eben zum Beispiel einfach das Namensschild von den Schaffnern aufgefallen und habe mir das angeguckt, habe dann gleich in den Daten nachgeguckt, wo denn die so herkommen. Und das war dann eben auch ganz interessant und habe das dann eben zum Beispiel auch im Buch aufgeschrieben. Oder ich meine, so lernt man auch manche Kuriositäten, die ich auch nicht wusste. Zum Beispiel müssen die Schaffner gar nicht den richtigen Namen aufschreiben auf ihr Namensschild.
Ach was?
Ja, weil kann sein, es gibt irgendwie Stalker oder die Leute wollen einfach nicht, vielleicht gibt es da mal Probleme und die wollen einfach nicht, dass da ihr Name öffentlich wird. So. Also dürfen die auch Fake-Namen draufschreiben, wenn sie möchten.
Das ist ja abgefahren. Ja. Das wusste ich auch nicht.
Und ja, ansonsten tatsächlich gibt es Dinge, dann hat mein Internet nicht funktioniert, was eben auch ja ab und zu dort passiert.
soll vorkommen.
Genau. Und habe mich dann eben tatsächlich gefragt, wie ist es denn wirklich mit der Breitbandverbindung, mit dem Breitbandausbau in ganz Deutschland? Mhm. Und habe dann eben gesehen, dort, wo ich gerade dann unterwegs war, in der Gegend haben die draußen auch nicht besonders viel schnelleres Internet als ich, gerade im Zug. Mhm. Und habe das eben dann dargestellt. Auch da eine Sache, die ich ganz interessant fand, die ich davor nicht wusste, dass man zum Beispiel in einem Tunnel besseren Handyempfang hat manchmal als außerhalb des Tunnels.
Aha, woran liegt das?
Weil die Antennen oben an die Decke des Tunnels Antennenverstärker bauen und man deswegen teilweise dann dort auch besseren Empfang hat. Auch eine Sache, die ich davor nicht wusste.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über diese Namen sprechen. Du hast gerade auch gesagt, du hast dich so ein bisschen mit den Namen beschäftigt und auch mit den quasi Anwohnern, die so an der Strecke entlang wohnen. Wo die Schulzes wohnen, so nennst du ein Kapitel, ne? Wo wohnen sie denn?
Naja, die Schulzes wohnen vor allem eben im Osten und Norden der Republik.
Tatsächlich.
Und, je weiter man dann eben, je südlicher kommt, desto häufiger heißen Leute Huber. Das ist so eine Sache, die man sich vielleicht auch ein bisschen denken kann. Also Huber ist ja schon eher so ein süddeutscher, eher bayerischer Name. Ja, so, das Klischee vielleicht bestätigt. Ich finde es nur ganz interessant, es auf so einer Karte zu sehen, dass es dann wirklich so einen Schulze-Huber-Belt gibt. Ich weiß gar nicht genau, wo der liegt, aber sowas gibt es dann eben auch. Und was ich auch ganz interessant fand im Telefonbuch, der häufigste Vorname oder beziehungsweise der häufigste Vor- und Nachname in der Kombination ist Peter Müller.
Tatsächlich? Ja. Peter Müller? Ja. Da fragt man sich ja schon irgendwie, welche Eltern nennen denn ihr Kind Peter, wenn sie schon Müller heißen irgendwie?
Ich denke, dass heute vermutlich, die Sache ist ja auch von der Datenlage des Telefonbuch, habe ich in Absprache mit Namensforschern von 2005 genommen, also nicht das aktuellste, weil natürlich immer weniger Leute im Telefonbuch stehen. Ich selbst bin da auch nicht mehr drin.
Klar, ja. Es gibt ja auch immer weniger Festnetzanschlüsse und dann, genau. Also ich glaube, damit verbunden werden auch immer weniger Leute sich eintragen lassen. So, ne?
Genau, aber früher haben tatsächlich noch fast 90% oder 95% der Leute einen Anschluss gehabt und wenn die Eltern dort wohnen, hat man dann immerhin noch eine relativ seriöse Verteilung der Nachnamen und Vornamen und kann sich das da angucken. Aber auch hier, ne, ist halt auch nicht der allerneueste Name jetzt vielleicht irgendwie. Genau, und die häufigste Kombination bei Frauen ist Ursula Müller.
Ach was. Ja. Also Müller ist auf jeden Fall ganz weit vorne.
Genau, tatsächlich. Also Müller ist auch der häufigste Name in Deutschland, gefolgt von Schmidt, Schneider, Fischer und Weber. Also alles Berufsbezeichnungen.
Welche Nachnamen sind noch so typisch für welche Region? Gibt es da noch was auffällt?
Na, also auch wenn man sich die Vornamen anguckt, ist es ja ganz interessant, wenn man zum Beispiel den Ost-West-Vergleich sieht von dem Vornamen Ronny. Mhm. Ronny ist tatsächlich auch ein Name, der im Osten halt natürlich deutlich häufiger vorkommt. Auch so ein bisschen so ein Klischee.
Ja, voll.
In der Zeit, wo eben solche Namen häufiger vergeben wurden. Und so ein klassischer Westvorname ist eben Hans.
Dann lass uns doch vielleicht noch so ein bisschen in so ein paar Vergleiche hineinschauen. Du hast ja einiges miteinander verglichen in deinem Buch und auf deiner Reise. Du hast eben schon das Stichwort Breitbandausbau angesprochen und hast dich darüber gewundert, dass du zum Teil irgendwie außerhalb des Zuges, je nach Region, genauso schlechtes Netz hattest wie quasi im Zug. Wie sieht denn der Stadt-Land-Unterschied da so aus auf der Strecke?
Also man sieht eben, dass der Breitbandausbau in der Stadt wahnsinnig weit vorangeschritten ist mit 95% und mehr. Und auf dem Land, vor allem wenn man eben durch Sachsen-Anhalt fährt und wirklich dünn besiedelte Regionen, sieht es da noch sehr schlecht aus. Also es gab eine von der Bundesregierung eine Vorgabe, dass bis 2018 alle Haushalte mit mindestens 50 Mbit ausgestattet werden sollen. Mhm. Wir stehen gerade bei ungefähr 75% und wenn man eben aufs Land geht, dann sind es gerade mal vielleicht 20%. Ich fand eine Sache halt dann ganz interessant, wenn man dieses Gesamtbild eben sieht und die Landkreise, man kann aber dann noch detaillierter reingucken in die Daten und ich bin zum Beispiel durch einen Ort gefahren, der heißt Großen See und dort haben eben gerade mal, kann man genauso sagen, 7 von 116 Haushalten schnelles Internet. Und dann fährt man da durch und denkt sich auch, ja, also streamen ist dort auch nicht bei denen.
Absolut überhaupt gar nicht. So,
ja, genau. Und das ist eben schon ein riesiger Unterschied, den man eben da hat. Ein paar Kilometer weiter haben die Leute wieder besseres Internet. Ja.
Trägt sowas nicht total zur Landflucht bei? Also sind dann da die Leute nicht total genervt und sagen so, ja, ihr versprecht die ganze Zeit irgendwie schnelles Internet, bei uns passiert nichts, dann gehen wir halt irgendwann?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel habe ich dann auch mit jemand aus dem Landkreis gesprochen und die hat eben auch gesagt, dass es auch ein Problem ist für Unternehmen. Dass sie zum Beispiel ein Unternehmen hatten, das so schlechtes Internet hatte, dass die Kollegen nach Hause geschickt haben, weil sie dort teilweise ein bisschen besseres Internet haben und dann dort Dinge hochgeladen haben und dann kamen sie wieder zurück ins Büro.
Ist eine ganz neue Motivation für Homeoffice tatsächlich. Ja,
ne? Genau, tatsächlich. Da hat man dann Internet, ja.
Hm. Schauen wir mal auf die Mietpreise. Da waren wir ja eben schon mal so beim München-Berlin-Vergleich so ein Stück weit und da hast du schon das Thema Gentrifizierung angesprochen, was glaube ich in beiden Städten schon auch ein Thema ist, wo ich jetzt nicht in beiden Städten auch die Schwaben für verantwortlich machen wollen würde. Aber die Mietpreise explodieren glaube ich vermutlich in beiden Städten, obwohl München ja so klischeemäßig die unbezahlbarste Stadt Deutschlands ist. Stimmt es?
Also man zahlt in München tatsächlich am meisten Miete in ganz Deutschland mit 16,50 Euro durchschnittlich pro Quadratmeter netto kalt. Viele aus München werden wahrscheinlich lachen, weil es immerhin, weil es meistens sogar noch teurer ist. Das ist halt wirklich einfach ein Durchschnittspreis. Aber wenn man eben noch das Einkommen dazu rechnet, und natürlich verdienen die Leute in München natürlich auch deutlich mehr. Ist aber,
ist das tatsächlich so? Ja,
ja, das ist auch so. Ja. Also in München wird mit am meisten verdient, auch in ganz Deutschland. Und wenn man aber trotzdem die Relation sieht von Einkommen und Miete, ist Frankfurt am Main Spitzenreiter. Dort muss man im Durchschnitt ungefähr ein Drittel von dem, was man, oder 33,4% von dem, was man an Einkommen hat, für die Miete abdrücken.
Wie sieht das in Berlin aus? Ist das da stark unterschiedlich?
Tatsächlich nicht. Also Berlin ist lang nicht so teuer wie andere Großstädte. Also ich glaube, der Durchschnitt in Berlin liegt bei 9,80 Euro netto kalt pro Quadratmeter. Also ist deutlich niedriger. Allerdings verdienen die Leute in Berlin ja auch deutlich weniger. Deshalb ist Berlin schon auf Platz 3 bei den am wenigsten bezahlbaren Städten. Und zwar dort muss man auch schon 31,9% seines Einkommens in die Miete investieren.
Du hast dich auch mit Erfindern und Tüftlern, so hast du ein Kapitel überschrieben, beschäftigt, was ich ganz schön gefunden habe. Was gibt's da für Statistiken?
Na, ich komme ja aus einer Gegend von Süddeutschland, wo das schon irgendwie immer Tradition hatte. Dort gab es viele, die Maschinenbau studiert haben und Tüftler und man wurde gebastelt. Und das sieht man auch in den Daten, dass halt vor allem in Süddeutschland eben die größte Dichte an Patenten ist. Also die größte, also die meisten Patente pro Einwohner findet man eben in Süddeutschland. Und allgemein, wenn man sich die Patente anguckt, ist Deutschland da immer noch weit vorne. Also in Deutschland werden am meisten Patente in ganz Europa angemeldet. Und wenn man das pro Kopf rechnet, liegt nur Südkorea, Japan, Schweiz und die USA vor Deutschland.
Ach, abgefahren, okay. Wie bist du jetzt eigentlich vorgegangen? Du hast eben gesagt, du bist die Strecke quasi einmal komplett gefahren, aber hattest da schon die Daten vorher schon zusammengetragen, also auch schon quasi so im Hinterkopf, während du aus dem Fenster geschaut hast oder dir angeschaut hast, wer da so im Zug gesessen hast. Aber woher hattest du diese ganzen Zahlen, diese ganzen Daten? Wie aufwendig ist es gewesen, das alles zu sammeln und dann ja vor allen Dingen auch auszuwerten, zu interpretieren? Das ist ja wahrscheinlich die größere Arbeit.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir also rund 300 verschiedene Datensätze angeguckt, also zum Thema Einkommen, Wahlverhalten, die Cabrio-Dichte, Nachnamen, Ortsnamen, Sonnenscheindauer und so weiter.
Mal ganz kurz, wie hoch ist denn wo die Cabrio-Dichte?
Die Cabrio-Dichte ist tatsächlich im Osten sehr, sehr gering und im Süden deutlich höher. Das liegt aber natürlich auch am Einkommen.
Ich wollte gerade sagen, klischeemäßig ist das Wetter ja im Osten besser als im Westen, je nachdem, wo du in welcher Ecke du bist. Ne?
Das stimmt, aber auch hier fand ich ganz witzig, wenn man berechnet, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wetter und der Cabrio-Dichte. kommt tatsächlich raus, dass je mehr es regnet, desto mehr haben die Leute Cabrios. So, das ist aber ja prinzipiell, das ist halt einfach so ein typischer Fall von Korrelation, heißt nicht gleich Kausalität, also das hat eben keinen Zusammenhang, weil in der Alpenregion eben auch in der Nähe von München regnet es einfach auch wahnsinnig viel. Mhm. So, und deswegen liegt es einfach am Einkommen und nicht am Regen.
So, jetzt, es sind so viele spannende Fakten, die du da irgendwie zusammengesammelt hast. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Eigentlich wollte ich ja wissen, wie du die Daten gesammelt und dann hinterher ausgewertet hast. Setzen wir da nochmal an.
Genau, also ich habe mir viele, viele Daten angeguckt und mir war es eben wichtig zu zeigen, wo gibt es die größten regionalen Unterschiede, wo zeigen sich auch in Deutschland oder entlang der Strecke irgendwelche Muster oder welche Städte liegen denn, haben sie denn irgendwelche Ausreißer, also sind irgendwie besonders hoch oder haben besonders niedrige Werte und deswegen habe ich im Vorfeld auch ein bisschen programmiert und mir die Daten zum Beispiel eben besorgt bei Behörden, also beim Bundesstatistikamt oder auch zum Beispiel die Patente habe ich vom Deutschen Patentamt und so weiter und habe mir dann eben so eine kleine Datenbank geschaffen, wo ich eben entlang der Haltestellen und der Landkreise, durch die man fährt, mir eben solche Grafiken ausgeben lassen konnte. Und anhand von denen, wo ich gesehen habe, wo es dann große Unterschiede gibt, die habe ich mir dann genommen, bin dann die Strecke abgefahren und habe das dann eben kombiniert und habe dann eben, um Dinge auch versuchen zu erklären, dann mit vielen Experten telefoniert. Also es gibt da Namensforscher, es gibt Leute, die sich wirklich zu allen Themen beschäftigen, Experten auf allen Gebieten und habe mit denen telefoniert. Oder ein Beispiel, in Ostdeutschland gibt es natürlich deutlich mehr Medaillengewinner, Olympiasieger als im Westen und habe dann eben mit einem Sportwissenschaftler gesprochen über die Ergebnisse und so eine Auswertung wurde konkret noch gar nicht gemacht und er fand es selber total interessant und habe ihm die Daten wiederum auch geschickt und vielleicht macht er auch noch irgendwas draus.
Das klingt aber alles in allem schon ziemlich aufwendig. Du hast ein paar Mal das Wort Amt oder Ämter genannt, also da stelle ich mir vor, das sind wahrscheinlich auch langwierige Prozesse, wenn du da Datensätze anforderst, das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, dann die ganzen Expertengespräche, wie lange hast du denn daran gearbeitet?
Ziemlich genau ein Jahr, tatsächlich ein Jahr habe ich mir diese Daten besorgt und ausgewertet. Wie du schon gesagt hast, du bekommst natürlich nicht immer gleich die Daten, die du haben möchtest. Mhm. Ich mache sowas ja auch beruflich. Mhm. Ich bin Datenjournalist. Das bedeutet, in großen Datenmengen suche ich Geschichten. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich auch schon viele Kontakte oder weiß auch genau, nach was ich fragen muss. Aber trotzdem muss man dann eben warten, bekommt auch mal vielleicht die falschen Daten, muss auch die Daten immer noch mal umwandeln. Man bekommt die vielleicht einfach nur als PDF und kann die nicht gleich zum Beispiel in Excel packen und so. Und aber manchmal muss man natürlich auch selber was programmieren. Zum Beispiel habe ich die Patentdaten bekommen und musste dann eben tatsächlich selbst und mit Kollegen was zusammen programmieren, dass das eben entsprechend auch ausgewertet werden kann. Also da steckt dann auch so ein bisschen Technik dahinter. Das war schon aufwendig, ja. Mhm.
Du sagst, dass du bist Datenjournalist, das heißt, du beschäftigst dich eh relativ viel mit Daten. Das ist noch ein relativ neuer Zweig des Journalismus und es gibt auch Menschen, die sagen, mein Gott, das ist ja, das klingt zumindest alles fürchterlich trocken und langweilig. Du hast aber gerade gesagt, du suchst die Geschichten in Daten. Warum interessierst du dich überhaupt für dieses vielleicht eher erstmal auf den ersten Blick trocken erscheinende Feld des Journalismus?
Na, ich glaube, man kann damit auch Leute überraschen, indem man dort eine Geschichte findet, die man eben sonst vielleicht nicht unbedingt finden würde. Auch ein Teil des Datenjournalismus ist auch die Datenvisualisierung. Mhm. Und eben statt vielleicht einen langen Text zu lesen, ist es auch schön, eine Grafik dazu aufzubereiten und eben zum Beispiel dort kann man eben auch seine Adresse eingeben und dann sieht man, wie ist denn das genau bei mir vor der Haustür, also kann Dinge noch mehr lokalisieren. Das ist so ein bisschen das Feld, in dem ich arbeite. Ja.
Du hast ein Jahr lang daran gearbeitet, die Daten auszuwerten, zu sammeln und auszuwerten. Wie zuverlässig ist jetzt deine, ich sag mal, Vermessung?
Also ich glaube, sehr zuverlässig. dadurch, dass ich mich tatsächlich viel mit dem Thema beschäftige, weiß ich, welche Fallstricke es da gibt. Mhm. Und wenn es irgendwelche, nicht Unregelmäßigkeiten, aber wenn es irgendwelche Dinge bei den Daten gibt, dass man dazu sagen sollte, tue ich das auch in dem Buch. Also zum Beispiel nutze ich eben Daten aus der Volkszählung, dem Zensus. Mhm. Und das sind eben zum Beispiel Hochrechnungen. Mhm. Also da wurde eine bestimmte Prozentzahl der Deutschen befragt. Und natürlich entspricht das nicht der exakten Wahrheit so, aber es ist eine sehr genaue Näherung. Und solche Dinge beschreibe ich auf jeden Fall immer im Buch zusätzlich.
Mhm. Aber repräsentativ ist das Ganze jetzt nicht, weil zum Beispiel Hamburg ist nicht dabei oder Köln, weil die einfach nicht auf der Strecke liegen.
Das stimmt, genau. Mhm. Also das ist wirklich entlang dieser Linie, aber dennoch ist es, glaube ich, auch für Leute, die nicht unbedingt jetzt nur an dieser Strecke wohnen, interessant, weil diese Karten zeigen zum Beispiel auch jeden Wert aus allen Gegenden. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Deutschland-Phänomen, das eben anhand von dieser Strecke aufgezeigt wird, diese Ungleichheit.
Jetzt hast du eben schon so ein paar Dinge genannt, wo du selber überrascht gewesen bist, wenn du verschiedene Regionen, verschiedene Faktoren, verschiedene Städte miteinander verglichen hast. Was war denn häufiger der Fall? Bist du häufiger überrascht gewesen oder waren es eher so die Geschichten, sowas wie, naja gut, die höchsten Mieten gibt es in München und da gibt es irgendwo ein Dorf in Thüringen, da sind die niedrigsten Mieten, was man irgendwie so ein Stück weit auch erwarten könnte? Also wurdest du eher häufig bestätigt in deinen Annahmen oder eher überrascht?
Also ich glaube, das ist 50-50. Ich wurde schon häufig dann eben auch bestätigt. Aber ich finde, wenn man sowas eben grafisch nochmal sieht, ist es doch auch echt nochmal was anderes, wenn man wirklich teilweise sieht, dass exakt irgendwelche Daten bei irgendwelchen Ländergrenzen enden. Mhm. Das ist dann schon nochmal interessant. Aber ich wurde auch wirklich viel überrascht, wie diese Unterschiede zwischen Ost und West fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Zum Beispiel eine Sache fand ich auch interessant, wenn man sich das Einkommen anguckt in Deutschland und vor allem die Gehaltsschere, gibt es eben Gegenden entlang der Linie im Osten, wo Frauen mehr verdienen als Männer. Mhm. Das waren eben auch Sachen, die ich davor nicht wusste, zum Beispiel.
Mhm. Aber es sind auch ganz, ganz alltägliche Themen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Also neben der Geschichte mit den Patenten, die ich tatsächlich sehr, sehr interessant fand, zum Beispiel das Pendeln in Deutschland. Da würde ich jetzt vermuten, pendeln tun Leute in Regionen rund um Städte mehr als Leute auf dem Land.
Genau, das stimmt. Also das ist tatsächlich eine Sache, das ist relativ obvious, das auf jeden Fall. Ich fand hier nur interessant, und deswegen habe ich das auch nochmal in dem Buch gezeigt, wie detailliert die Daten vorliegen. Also ich kann da zum Beispiel sagen, dass genau täglich 1929 Menschen von München nach Augsburg pendeln.
Ach was, okay.
So, und darunter sind 1128 Männer und 801 Frauen, davon 26 Auszubildende. Ich habe es gerade vor mir. Ja. Das war einfach für mich, weil ich habe es ursprünglich aus dem Grund auch gar nicht mit ins Buch nehmen wollen. Ich bin aber die Strecke ja gefahren und ab dem Zeitpunkt ungefähr, wenn man dort in der Gegend ist, ist plötzlich voll. Und da sind da Leute mit dem Handy und ihre Aktentasche stehen da. Und dann wollte ich das eben schon nochmal aufgreifen, um ihm zu zeigen, wie detailliert das ist. Und das fand ich dann schon doch noch spannend an dem Pendelthema.
Wo kommen die Daten her?
Die kommt von der Bundesagentur für Arbeit. Die veröffentlicht die jedes Jahr und zeigt eben dort auch zum Beispiel, dass die Hauptpendelstrecke in Richtung München ist, weil das Münchner Umland eben auch so beliebt ist. Aber zum Beispiel auch, dass Berlin mit fast 250.000 Pendlern, die einpendeln, auch immer mehr zunimmt, weil die Leute sich auch durch die Mieten nicht mehr leisten können, in der Stadt rausziehen und dann mehr pendeln. Solche Dinge hängen dann auch ganz groß zusammen.
Wenn wir gerade über Jobs reden, ein Kapitel hast du genannt, viele Jobs, auch wenn die Roboter kommen. Warum beschäftigen dich Roboter?
Ja, Roboter ist eben in der Studie so genannt worden. Roboter bedeutet einfach nur Automatisierung. Automatisierung ist natürlich auch für die Bahn ein spannendes Thema, ne, weil sie selber gesagt hat, dass bis, ich glaube, 2023 soll ein Großteil der Strecken schon vollautomatisch bedient werden, also dass da kein Lokführer mehr sitzt, sondern der Zug automatisch fährt. Mhm. Deswegen hat es immer so ein bisschen mitgeschwungen, fand ich ganz interessant. Und dann gab es eben eine Studie, die geguckt hat, wie viele Routineaufgaben denn schon in bestimmten Jobs stecken. Mhm. Und vor allem sind große Teile Süddeutschlands eben viele Jobs dort aufgrund der entsprechenden Tätigkeit schon automatisierbar. Und ich war eben dort durch den Enzkreis und dann habe ich dann auch eben rausgeguckt und da gab es eine Firma, die sich mit Feinwerkzeug beschäftigt irgendwie und habe dann gedacht, in den Daten ist es tatsächlich der Enzkreis auch einer der Kreise, wo die Jobs am meisten durch Automatisierung betroffen sind. Mhm. Also fast ein Viertel der Jobs könnte teilweise sogar wegfallen und habe dann halt gedacht, ich rufe dort in der Firma mal an, wie die das so handhaben und habe mit denen einfach gesprochen. Die hatten aber das Thema natürlich total auf dem Schirm, aber sagen eben selbst, sie haben da keine Angst davor, weil man braucht auch wieder Leute, die halt diese Roboter in Anführungszeichen bauen, die diese bedienen und sehen das dann eher positiv.
Hm. Du hast ja auch den Fußball angeguckt und die Fußballfans, gab es da Überraschungen?
Also ich, das war auch, jeder kennt ja so, wenn er im Zug fährt, irgendwie so einen Trinkertisch. Ne? Also
irgendwo. Auf jeden Fall, also auch zu jeder, ist völlig egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit man fährt. Ne?
Genau, also ja. Der Kegelclub, Junggesellenabschied, genau. Alles Mögliche. So. Und bei meiner Fahrt war es tatsächlich so, kurz bevor ich in München angekommen bin, hat sich da so ein Trinkertisch entwickelt und das waren Köln-Fans. An dem Abend war ein Spiel Köln gegen Bayern und deswegen tatsächlich, also Köln hat dann nachher verloren, Bayern hat gewonnen.
Sowas.
Ja, sowas wussten die da auch noch nicht, sie waren noch gut gelaunt, haben da getrunken und dann habe ich mir einfach mal so ein bisschen angeguckt, wie die Verteilung der Fußballfans ist. Es war tatsächlich nicht so einfach, weil die Fanzahlen werden von den Vereinen nicht rausgegeben.
Ach, okay.
Man kann aber, ich habe dann auch überlegt, wo zum Beispiel die meisten Leute im zum Beispiel im Deutschen Fußballbund sind oder wo die meisten Fußball spielen oder die meisten Handballer, wollte ich mir das ein bisschen angucken, aber da ist die Datenlage echt schwierig, wie auch so häufig im Datenjournalismus, eben auch wegen Föderalismus, eben weil das in Bundesländern organisiert ist und man dann in jedem Bundesland anrufen muss, die ihre Daten unterschiedlich halten. So hatte da tatsächlich so ein bisschen so ein Problem, habe aber trotzdem mir gedacht, dass ich die Fans vom FC Bayern, die dann deren Fanclubs auf der Webseite veröffentlichen, einfach mal visualisiere, weil auch Bayern tatsächlich, FC Bayern, der mitgliederstärkste Verein der ganzen Welt, wenn ich gerade nicht glaube, soweit ist.
Wow, okay.
Kein anderer Sportfan hat mehr Fans und habe das eben dort gezeigt. Und wenn man eben das pro Einwohner rechnet, ist es tatsächlich gar nicht in Bayern, sondern ist in Hessen ein Landkreis mit den meisten FC Bayern Fanclubs pro Einwohner.
Ja. Wahrscheinlich ist Bayern auch einer der Vereine, die am meisten über Deutschland verteilt sind, also deren Fans am meisten in Deutschland verteilt sind, während wahrscheinlich viele andere Vereine eher Lokalfans haben, oder?
Absolut. Also Bayern hat natürlich auch Lokalfans, vor allem in Nordbayern, auf dem Land, aber definitiv haben die auch wirklich Fanclubs in, ich weiß gerade nicht genau wo, aber wirklich auch sehr weit weg, ja. Hm.
Wir könnten auch über 1000 dieser Vergleiche reden und die sind irgendwie alle total spannend und die stehen alle in deinem Buch drin. Eine Sache würde ich noch ganz gerne zum Schluss ansprechen, auch ein Stadt-Land-Vergleich. Da geht es ums Thema Nesthocker, also Menschen, die lange zu Hause wohnen. Die hast du dir auch angeschaut. Warum?
Ich fand es ganz interessant, wenn man aus Berlin rausfährt und zur nächsten Haltestelle. Dieser Unterschied ist einfach echt krass, wenn man von 4000 Einwohnern pro Quadratmeter auf ungefähr 60 Einwohner pro Quadratmeter
krass.
in ein paar wenigen Kilometern fährt, sieht man halt eindeutig, hier geht's Stadt und Land und habe mir dann eben Dinge angeguckt, die in Stadt und Land unterschiedlich sind, wie zum Beispiel auch, dass in der Stadt halt deutlich mehr Leute Grüne wählen, aber diese Nesthocker-Sache fand ich auch nochmal spannend, da gab es eben Erhebungen dazu, wie viel 30- bis 34-Jährige eben noch bei ihren Eltern leben. Und das fand ich dann schon recht alt. Ich bin selbst 35 irgendwie, habe mir diese Daten genauer angeguckt und doppelt so viel 30- bis 34-Jährige leben eben auf dem Land bei ihren Eltern als in der Stadt. Aber wenn man das eben im Europa-Vergleich noch anguckt, es gibt auch ein bisschen das Klischee, dass in Italien die Leute am häufigsten bei ihren Eltern leben.
Ja, vor allem Jungs, ne? Die Jungs irgendwie gefühlt klischeemäßig irgendwie bis 45, bis sie es irgendwie gepacken oder so.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so, sondern da ist der Spitzenreiter Malta. Also da, genau, ziehen die Kinder am spätesten aus und am frühesten ziehen sie in Schweden aus mit dem Durchschnittsalter von 23,7 Jahren.
1000 Kilometer Deutschland, Daten, Fakten, Gegensätze auf der längsten Bahnstrecke. So heißt das Buch von Julius Tröger. Da gibt es noch ganz viele andere tolle, spannende Vergleiche. Und wenn ihr keinen Bock auf Lesen habt, da sind auch ganz viele sehr spannende Grafiken drin. Schaut da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Und dir, lieber Julius, vielen lieben Dank, dass du uns einen kleinen Eindruck gegeben hast. Gibt es noch eine nächste Strecke, die du schon auf dem Schirm hast? Irgendwie dann mal, weiß ich nicht, europaweit oder so?
Gerade noch nicht. Also die Strecke reicht erstmal.
Dann alles Gute dir und weiter gute Fahrt und einen schönen Sonntag noch.
Danke, dir auch.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.